Vielen Dank. Das Thema für heute, ist es von der Lautstärke her für euch gut? Ja? Okay. Glaube an Gott, der Wunder wirkt. Nun, ich bin im Ältestenkreis gerade für die Planung der Predigt über das ganze Jahr hin hauptverantwortlich. Wir machen natürlich alles irgendwo immer miteinander, aber ja, ich habe halt dann mir überlegt, so übers Jahr über, was man so verschiedene Themen, auch was gut ist für die Gemeinde, was wir brauchen. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, Glaube ist auch immer wichtig. Und ein Predigtthema war eben Glaube an Gott, der Wunder wirkt. Und dann habe ich auch noch die Einteilung selber gemacht und plötzlich saß ich auf diesem Sonntag drauf zu diesem Thema. Habe ich mir gedacht, ob ich jetzt da der Richtige bin, da ich nicht so von Wundern groß berichten kann. Und ja, ich habe mich durchgerungen, trotzdem das Thema beizubehalten. Ich könnte, glaube ich, leichter über die Offenbarung des Johannes predigen als über dieses Thema. Ich muss ein Stück gegen meine eigene Erfahrung predigen. Aber das ist ja nicht verkehrt, weil das Wort Gottes sagt es einfach, dass Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt. Ich will mit euch einfach da ganz offen und ehrlich sein. Wenn ich jetzt der Reinhard Bonnke wäre, wäre es wahrscheinlich ganz einfach zu sagen, da und da und da habe ich Wunder erlebt und gesehen. Das ist bei mir nicht der Fall. Und ich möchte auch wirklich über Wunder sprechen im engeren Sinn. In dem Sinne, dass zum Beispiel wir für jemanden beten und er wird wirklich geheilt, wo es medizinisch unmöglich ist. Ja? So einfach wie im Neuen Testament Wunder beschrieben werden, da werden Situationen beschrieben, die menschlich nicht änderbar sind. Und in diesem Sinne möchte ich das betrachten. Und ja, mich haben die Zeugnisse sehr gefreut, die passen einfach sehr gut zum Thema. Natürlich ist es, jeder von euch hat hier wirklich Gottes Bewahrung erlebt, hat Gottes Eingreifen erlebt, hat das Getragensein von Gott erlebt, dass du innerlich einfach weißt, das kann jemand anders gar nicht beurteilen. Ja. Aber du weißt, dass Gott dabei ist und dass er dich trägt und auch bewahrt. Und dennoch würde ich das jetzt nicht unter dem Thema Wunder, wie sie das Neue Testament beschreibt, verstehen. Ja? Ohne Zweifel, dass Gott wirkt und bewahrt und dass ihr das selber auch wisst. Aber Wunder ist für das Neue Testament etwas, wo Gott Heilung wirkt, die unmöglich ist, Naturereignisse wirkt, die unmöglich sind für den Menschen. In diesem engeren Sinne versteht das Neue Testament Wunder. Gott ist allmächtig und er ist auch heute derselbe. Deswegen, jetzt sage ich jetzt mal einfach rein schriftgemäß, Gott ist immer, auch heute, ein Gott, der Wunder wirkt und Wunder wirken kann. Dennoch ist es so, dass ich mich schon oft gefragt habe, warum habe ich das oder das Wunder nicht erlebt, obwohl ich Gott darum gebeten habe. Und ich möchte diese Frage auch ganz offen und ehrlich stellen und zulassen. Aber Gott ist bei Abraham und Mose und bei unserem Herrn Jesus, bei den Aposteln und bei uns heute derselbe. In der Hinsicht gibt es keine Grenzen, was sein Wirken anbelangt und wo wir auch ihn darum bitten dürfen. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3 heißt es, durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbarem entstanden sind. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, dieser Glaube, dass wir den lebendigen Gott erlebt haben, dass er in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist, das führt uns auch zu der Einsicht, dass Gott allmächtig ist und dass er die ganze Welt geschaffen hat. Alles Sichtbare geschaffen hat, auch das Unsichtbare, und zwar aus dem Nichts. Einfach, er spricht und so geschieht es. Er gebietet und so steht es da. Ich bin fest überzeugt, dass es die Welt, das Universum ist nicht durch einen Urknall entstanden, werde darüber jetzt nicht predigen, sondern es ist entstanden dadurch, dass Gott gesprochen hat. Und dann war es da. Und da war es fertig da. Das hat viele Dinge, ich könnte da vieles drüber sagen. In Markus Kapitel 16, Vers 20, ist der letzte Vers im Markus-Evangelium. Die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Ein Hauptgrund, warum Gott Wunder tut, auch heute noch, ist, weil er seine Botschaft, dass Jesus Christus der Retter ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er das bestätigen will dadurch, dass er den Menschen, uns auch, aber auch anderen Menschen, die noch nicht glauben, bekräftigt, diese Botschaft ist von mir und sie ist wahr und zuverlässig. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass wir erwarten dürfen, dass Gott auch, wenn wir verkündigen, dass er eingreift und das bestätigt durch Wunder. Von daher möchte ich einfach, ich glaube, dass es so wertvoll ist, wenn wir verkündigen, wenn du mit jemandem im Gespräch bist, wenn du vielleicht mit jemandem, ich sage immer, eine Tasse Kaffee trinkst oder ihn zu einem Glas Wein abends einlädst. Das ist jedenfalls mein Weg, wie ich Menschen, in dem Zusammenhang habe ich viele Gespräche, gute Gespräche. Und ich glaube, dass die meisten von uns mehr der Typ sind, der solche, ja, in solchen Zusammenhängen Beziehungen pflegen, Freundschaften pflegen und dann immer wieder ins Gespräch kommen, auf Jesus hinweisen. Wenn wir in solchen Situationen auch hörend sind, wo Gott uns vielleicht einfach zeigt, auch zum Beispiel ein prophetisches Wort für jemanden gibt, den du begleitest, wo du immer Zeuge bist für Jesus. Vielleicht gibt dir Gott für ihn ein Wort der Ermutigung, ein Wort, wo du in sein Leben etwas hineinsprechen kannst, wo Gott sich dazu stellt und wirkt. Vielleicht aber auch, wo du merkst, der Herr spricht zu dir, bete um Heilung. Wenn du die Gewissheit des Glaubens nicht hast, dann darfst du jedenfalls trotzdem für ihn beten und Gott bitten, dass er eingreift. Es gibt eine Gewissheit des Glaubens, die ich unterscheiden würde von dem, wenn wir Gott um etwas bitten. Wir dürfen Gott um alles bitten. Aber es gibt eine Gewissheit, die Gott dir geben kann, wo du mit einer Souveränität und Autorität dann sprichst und es wird geschehen. Weil Gott diesen Glauben in dir gezeugt hat. Aber ich denke, wir können da so auf immer so inneres Ohr offen haben. Herr, hast du dem anderen irgendwas zu sagen durch mich? Oder kann ich ihm dienen durch Gebet? Vielleicht sind Umstände in dem Leben von Menschen, mit denen du unterwegs bist, wo du merkst, Gott legt dir das aufs Herz, dass du sagst, du, wenn du möchtest, dann bete ich für diese Situation, dass Gott da eingreift. Bekräftigung, Gott möchte seine gute Nachricht bekräftigen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund. Mir kommt sehr hallend vor. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen zurückschrauben. Reinhard Bonnke zum Beispiel und andere, die Evangelisten sind, die vor großen Menschenmengen das Evangelium verkündigen. Ich glaube, dass gerade in solchen Situationen deswegen häufiger Wunder geschehen im echten biblischen Sinne, weil sie die rettende Botschaft verkündigen und Gott sagt, dazu stelle ich mich jetzt. Da wirke ich bei dem und dem Menschen ein Wunder. Das passiert öfters, während verkündigt wird. Da ist noch gar nicht für jemand gebetet worden, wird plötzlich jemand geheilt, wo man einfach medizinisch nachweisen kann, der war vorher taub, der war vorher blind, der war vorher querschnittsgelähmt, was auch immer. Und Gott hat ihn geheilt. Ich habe in einem Buch gelesen, das hieß, als die rote Sturmflut kam. Ich kann nicht genau sagen, es war, ob es in den 70er Jahren, 80er Jahren, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, in Indonesien, was ja ein hauptsächlich islamisiertes Land ist, gab es aber eine sehr starke Phase der Verkündigung durch Christen und mit großen Zeichen und Wundern. Und in dem Buch ist zum Beispiel beschrieben gewesen, die haben aus dieser Zeit berichtet, sind sie von Dorf zu Dorf gegangen, eine Gruppe von Christen, weil Gott ihnen das aufs Herz gelegt hat. Und bei einem sind sie gerade zu einem Dorf gekommen, haben sie einen Trauerzug gesehen. War irgendjemand gestorben und aufgebahrt. Und Gott hat einem aus diesem Team gesagt, und das meine ich mit Glaubensgewissheit, geh hin, stell dich neben diese Bahre und befiehl, dass der, weiß nicht, ob Mann oder Frau oder Kind, dass er lebendig wird. Also ich würde dir das nicht empfehlen, sowas zu machen, wenn du nicht Glaubensgewissheit hast. Aber da hat Gott sie diesen Menschen geschenkt, diesem Gläubigen. Und der hatte den Mut und hat sich daneben gestellt und hat im Namen Jesu befohlen, dass diese Person lebendig wird. Und die ist lebendig geworden. Und viele, die direkt dabei standen, aus diesem ganzen Dorf sind sehr, sehr viele gläubig geworden. Die haben denen natürlich dann auch noch die gute Nachricht verkündigt. Aber das ist natürlich eine Bekräftigung, die unwahrscheinlich Menschen wach macht, dass es hier mit jemand anderem zugeht, als das, was sie bislang kennen. Hier ist der lebendige Gott am Werk. Das wird dann jeder erkennen in dem Augenblick, wenn jemand so ein Wunder erlebt. Manuela hat eine Situation erlebt, als wir noch in Forchheim gewohnt haben, gab es so Sportveranstaltungen. Unsere älteste Tochter hat dabei so Gymnastikgruppe mitgemacht und da hatten sie halt eine Vorführung und wir Eltern waren da auch den ganzen Tag dort und so. Und ein bekanntes Ehepaar, er hatte plötzlich eine Gesichtslähmung und war dann trotzdem so mit seiner Tochter auch dort. Und Manuela hat es häufiger auf dem Herzen, für Menschen um Heilung zu beten. Und irgendwie hat sie dann den Mut gefasst, weil sie das auf dem Herzen hatte, hat für ihn gebetet. Und Schatz, wie lange hat es dann gedauert, bis er gesund war?
Er kam in der nächsten Woche und hat gesagt, es ist weg.
Ja.
Obwohl die Ärzte gesagt haben, es wird ein halbes Jahr dauern.
Also es war schon ein deutliches Eingreifen Gottes, was der Freund auch so wahrgenommen hat. Wir haben ihm über viele Jahre hinweg dem Ehepaar das Evangelium erklärt und verkündet. Ich kann noch nicht sagen, wo sie wirklich in ihrem Herzen stehen, aber Gott hat da ganz bestimmt auch gewirkt. Johannes beschreibt in seinem Evangelium die Wunder als Zeichen. Das zeigt uns, wie wir Wunder verstehen. Gott möchte dadurch auf seinen Sohn Jesus Christus hinweisen, ihn bekräftigen, bestärken und Menschen zum Glauben führen. Es sind Zeichen. Durch Wunder möchte Gott ein Zeichen setzen. Zeichen, dass Menschen hell wach werden und das Evangelium hören und entscheiden, dass Jesus der Herr ist und ihr Leben ihm übergeben. So zum Beispiel beschrieben im Johannesevangelium. Kapitel 2, Verse 1 bis 12, die Hochzeit zu Kana. Ihr kennt die Situation, da heißt es dann im Vers 11, so vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Das ist, warum Gott Wunder tut. Ein Hauptgrund, warum Gott Wunder tut. Es ist ein Zeichen, damit Menschen wach werden und Jesus als Herrn annehmen. Seine Jünger sind dadurch zum Glauben an ihn gekommen. Das Ziel der Wunderzeichen, auch wenn Gott in unserem Leben wirkt, ist, dass wir unser Leben letztlich Jesus Christus übergeben, uns ihm mit allem, was wir sind und haben, anvertrauen, dass wir an ihn glauben, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der uns alleine retten kann. Es gibt einen zweiten Hauptgrund, warum Gott Wunder wirkt. Es ist einfach seine Barmherzigkeit. In Lukas Kapitel 17, Vers 11 bis 19, da heißt es, da sind 10 Aussätzige, haben mitbekommen, Jesus kommt gerade zu ihnen, da an dem Ort, wo sie halt waren, vorbei. Und da heißt es, als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut, ich mache das jetzt nicht, Jesus, Herr, Hab Erbarmen mit uns. Hab Erbarmen mit uns. Und Jesus hat Erbarmen mit uns. Und er hat alle 10 geheilt auf eine ganz eigenartige Weise. Er hat nämlich gesagt, er ist gar nicht hingegangen, die waren ja aussätzig. Ja? Deswegen sind die auch im Abstand stehen geblieben, das mussten die, das ist vom Gesetz vorgeschrieben. Er hat zu ihnen gesagt, geht hin in den Tempel zu den Priestern und bringt das Opfer da, dass ihr geheilt worden seid, und die Priester sollen das bestätigen. Also die sind gar nicht geheilt worden an Ort und Stelle, sondern auf dem Weg zum Tempel. Die mussten erst mal gehorchen, Glaubensgehorsam üben, dem Wort Jesu vertrauen, losmarschieren. Als die losmarschiert sind, waren die noch nicht geheilt. Gott liebt einfach seine Menschen. Er liebt jeden. Und er liebt, jetzt sage ich mal, in gewissem Sinne seine Kinder, seine Gläubigen noch viel mehr. Schwierig zu sagen, ja, aber wisst ihr, wenn er schon alle Menschen liebt, dann liebt er seine Gemeinde, seine Kinder noch viel mehr. Und er erbarmt sich gerne. Ich möchte euch da 2 Beispiele nennen, dass Gläubige geheilt werden. Also es ist nicht nur so, dass geheilt wird von Gott oder Wunder geschehen in Evangelisationssituationen. Da erleben wir das eben und hören das immer wieder in einem ganz starken Maß. Aber Gott heilt auch in der Gemeinde. Petrus heilt den Jünger Aeneas und die Jüngerin Tabitha. In der Gemeinde in Lydda, so heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 33, dort sah Petrus einen Menschen, er hieß Aeneas, der seit 8 Jahren das Bett nicht mehr verlassen konnte. Er war gelähmt. Aeneas, sagte Petrus zu ihm, Jesus Christus hat dich geheilt. Steh auf und mach dein Bett. Im selben Augenblick konnte Aeneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an. Da hat sich Jesus durch den Apostel Petrus erbarmt über einen Jünger, der 8 Jahre schon gelähmt war und das Bett nicht mehr verlassen konnte. Und dann war es gleichzeitig eine große Ernte, weil viele Menschen in der Stadt das mitbekommen haben. In Joppe, Apostelgeschichte 9, Vers 36, wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank und gestorben. Sie wurde gewaschen und im Obergemach aufgebahrt. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, schickten sie 2 Männer zu ihm und ließen ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Petrus ging sofort mit ihnen, und als er in Joppe ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Die Witwen der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorkas für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte. Dorkas, das ist praktisch der hebräische Name oder wie auch immer. Petrus aber schickte sie alle aus dem Zimmer, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete die Augen, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen Dorkas lebendig zurück. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und viele kamen zum Glauben an Jesus als den Herrn. Gott heilt Gläubige und erweckt sie sogar vom Tod, einfach aus Barmherzigkeit. Und um Zeugnis für seinen Sohn Jesus abzulegen und Menschen zum Glauben an Jesus zu führen. Und das wird auch bei uns Gottes, jetzt sage ich mal, Gottes Motivation ist auch da die gleiche. Er möchte Barmherzigkeit, sein Herz ist barmherzig. Er heilt einfach, weil er barmherzig ist. Nicht, weil wir das verdient haben, versteht ihr? Und ich bin auch innerlich nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich will das nicht schlecht machen, aber ich bin nicht an dem Punkt, dass ich sage, wir beanspruchen die Heilung. Wir nehmen das für uns an. Ich lese das im Neuen Testament nicht, diese Vokabeln. Ich denke, wir sollen uns ausstrecken, wir sollen Gott suchen. Wir sollen bereit sein, ihm zu dienen, indem wir für andere beten. Gott suchen, auch in der Hinsicht, dass er uns Glaubensgewissheit schenken kann, dass solche Wunder durch uns geschehen können. Aber ich glaube, dass es die Barmherzigkeit Gottes ist, die heilt und die Wunder wirkt. Gott heilt Gläubige und erweckt sie sogar vom Tod, aus Barmherzigkeit und Zeugnis abzulegen für Jesus, seinen Sohn. Und ich bin überzeugt, wir brauchen in unserem ganzen Leben, auch wenn wir Wunder sehen und erleben möchten, wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Viele Gläubige sind natürlich auch in der Zeit, als die Apostel noch hier auf Erden gewirkt haben, gestorben. Und ganz bestimmt gab es auch in Joppe und in Lydda schon viele, die gestorben waren. Aber in der Situation haben Gläubige eben den Impuls gehabt, hey, die Tabitha, die hat so viel Gutes getan. Wir sind so traurig, dass sie jetzt nicht mehr bei uns ist. Und der Petrus, der ist gleich im Nachbarort, das haben wir jetzt gerade gehört, den holen wir uns. Von dem haben wir schon gehört, der hat schon so viele Heilungen bewirkt durch den Namen Jesu, den holen wir uns. Irgendwo haben sie selber einen Glauben gehabt, sonst hätten sie den Petrus gar nicht gerufen. Ja. Aber es ist Führung Gottes. Nicht bei jedem, der gestorben war, sind sie nach Jerusalem gelaufen und haben den Petrus geholt. Ich glaube, wir brauchen Führung Gottes für die einzelne Situation. Und ich habe mich auch gefragt, warum haben die den Petrus geholt? Warum haben die Heiligen in Joppe und in Lydda nicht selber gebetet? Ich denke persönlich, einfach weil die wussten, Gott ist in einer ganz besonderen Art und Weise mit seinen Aposteln unterwegs gewesen. Natürlich haben sie gewusst und gehört, wie viel Zeichen und Wunder durch die Apostel schon geschehen sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie die Apostel, die 12 Apostel und auch, sage ich mal, den Apostel Paulus in ganz besonderer Weise, Gott hat die in einer ganz besonderen Weise bekräftigt, weil sie, vor allem die 12, Augenzeugen waren. Auf ihrem Zeugnis ist die Schrift entstanden, das Neue Testament. Also ihr Zeugnis ist sozusagen fundamental für alle Generationen, bis Jesus wiederkommt. Und deswegen, glaube ich, hat Gott Gott in einer ganz besonderen Weise auch sie beglaubigt und bekräftigt, um zu sagen, das, was die erlebt haben und davon, wovon sie sprechen und Zeugnis ablegen, dazu stehe ich absolut. Da könnt ihr euch drauf verlassen und was niedergeschrieben worden ist von ihrem Zeugnis, was sie von Jesus erlebt haben. Die Evangelien sind aufgrund von ihrem Zeugnis entstanden. Die Briefe, die sie geschrieben haben, sind entstanden, weil sie mit Jesus gelebt haben und gesehen haben, was Jesus getan hat und was sie selber auch verkündigt haben. Und Gott hat sich dazu gestellt, damit wir gewiss sind, dass das Zeugnis, was auch aufgeschrieben ist, wahr ist und von Gott ist. Ein halbes Mini-Wunder habe ich mal erlebt, zusammen mit Manuela und noch einigen Geschwistern in unserer damaligen Gemeinde in Forchheim. Eine Frau hatte Gebärmutterhalskrebs, gibt so verschiedene Stufen und es war eine der ersten Stufen, aber es war diagnostiziert, auch durch Untersuchung. Befund war eindeutig. Und die Frau hat uns gebeten, dass wir für sie beten. Nun, ich hatte da jetzt nicht die Glaubensgewissheit, wie sie hier beschrieben ist. Aber wenn mich jemand bittet, dass ich für ihn bete, und da haben wir, glaube ich, Hauskreis gehabt oder so, haben wir uns um die Frau gestellt, haben ihr die Hände aufgelegt und haben für sie gebetet. Ich bin echt froh, dass wir mehrere waren, weil jetzt kann ich gar nicht genau sagen, wessen Glaube hat da vor allem gewirkt, ja. Also ich vermute meine nicht so besonders, aber vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung. Ja. Sie ist wieder bei der Frauenärztin gewesen, die hat wieder einen Befund genommen, eine Probe, und wieder untersuchen lassen, und da war plötzlich komplett weg, der Krebs. Und es war für die Frauenärztin selber, das hat uns die Frau erzählt, schon sehr erstaunlich. Und sie hat gesagt, beim nächsten Kongress wird sie das einbringen, dass es solche Spontanheilungen gibt. Das fällt dann unter den Begriff Spontanheilung. Da wird natürlich nicht gesagt, das hat Jesus gewirkt, da haben Leute für die gebetet. Aber es gibt eine Statistik in der Medizin, wo Spontanheilungen auch festgehalten werden. Also das durfte ich erleben und ich habe mich selber nur gewundert, wie Gott wirkt. Ich denke, wir dürfen in dieser Weise immer um Heilung bitten. Jesus hat Krankheit am Kreuz getragen und besiegt, deswegen dürfen wir immer um Heilung beten. Ja. Ich hätte der Frau nie sagen können, du bist jetzt geheilt. Das wäre von mir aus unangemessen gewesen, weil ich diesen Glauben gar nicht in mir gehabt hätte. In dieser Weise, versteht ihr? Ja. Ich denke, wir müssen einfach gläubig ehrlich sein. Und das einbringen, was wir von Gott haben. Das halte ich für natürlich, geistlich und geistlich natürlich. Und wir können uns ausstrecken, hören. Vielleicht gibt Gott dir mal Glaubensgewissheit für was. Ich glaube, diese Bewahrung, von denen ihr gerade berichtet habt, wo ihr im Herzen gemerkt habt, Gott trägt mich, das ist Gottes Eingreifen. In einer ganz besonderen Weise. Glaubensgewissheit wird durch Gottes Reden gewirkt. Und dann geschieht es auch, was du aussprichst. Auch Heilung, auch Wunder, sogar Totenauferstehung. Petrus kniet nieder, heißt es, an dieser aufgebahrten Leiche von der Dabita. Er kniet nieder und betet. Und ich weiß nicht, es steht nicht dort, aber ich habe mir überlegt, warum kniet er nieder und betet? Ich glaube, dass er nicht einfach so hingehen konnte und sagen konnte, Dabida, steh auf. Sondern er hat Gott gesucht, ob er das tun kann. Und da hat Gott, das ist meine Überzeugung, vielleicht liest du was anderes raus. Es steht eben nicht genau dort, was er gebetet hat, ja? Aber ich frage mich, warum hat er gebetet? Ich bin überzeugt, er hat Gottes Willen gesucht und Gott hat ihm gegeben, sprich zu ihr und ich werde sie auferwecken. Ich glaube, dass Petrus ein Wort von Gott empfangen hat, ich mache Tabitha lebendig, sprich zu ihr. Ich selbst habe neben einem Leichnam gekniet. Es war mein bester Freund, mein Co-Pastor. Und für mich persönlich, ich habe ihn ein Jahr begleitet, so oft für ihn gebetet. Und er ist halt trotzdem an Gehirntumor gestorben. Ein selten feiner Christ, sehr begabt, sehr reif in seinem Charakter, sehr demütig. Er war viel begabter als ich. Und trotzdem hat er gesagt, ich bin dein Co-Pastor. Ich war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre lang leitender Pastor. Aber er ist gestorben. Er hatte 5 Kinder. Ist mit 42 Jahren gestorben. Und als er auf seinem Bett da lag, seine Frau hat mich in der Nacht dann gerufen, als er gestorben war. Wie gesagt, ich habe ein Jahr lang wirklich jede Woche ihn besucht, für ihn gebetet. Und trotzdem ist er halt gestorben. Ich habe mich dann alleine hingekniet in seinem Schlafzimmer und habe gesagt, Herr, möchtest du, dass ich in der Weise für ihn bete? Dann musst du mir das ins Herz geben. Dann musst du mir diesen Glauben in mir zeugen. Aber ich habe dieses Wort nicht empfangen. Ich habe den Herrn darum gebeten, dass er das tut. Aber ich konnte nicht hingehen und konnte sagen, steh auf. Ja, das wäre aus meiner Sicht nicht angemessen gewesen. Vielleicht geschehen mehr Wunder, wenn wir Gott mehr suchen und mehr empfangen können. Das, denke ich, kann schon sein, wenn wir wirklich hörend sind in Situationen, um Menschen Gottes Liebe und auch seine Botschaft zu bringen. Ich möchte noch zu einem Punkt kommen, das ist, wo ich denke, das ist für die Gemeinde, für die Zeit der Gemeinde, die Zeit des Heiligen Geistes, in der wir leben. Nämlich die Gabe, Wunder zu wirken und zu heilen. Ich bin überzeugt, dass das für uns heute gegeben ist. Seit Jesus gekommen ist und der Heilige Geist am Pfingsten auf die Jünger gekommen ist, ist es uns verheißen, dass alle, die gläubig werden, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und die Gaben mit den Gaben des Geistes wirken können und dienen können. Und das gilt bis heute. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1, schreibt Paulus: Brüder und Schwestern, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt und sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie, er, der alles in allen wirkt. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun. Das sind drei Geistesgaben unter vielen Gaben, in besonderer Weise beschenkt Gott und auch, ich bin überzeugt, auch unter uns, Menschen mit besonderer Glaubenskraft, mit Kraft zu heilen und ermächtigt, die einen Wunder zu tun. Und ich möchte euch sagen, das sind nicht immer die Ältesten, die Pastoren, die Evangelisten, auch darunter, ja, aber die Gemeinde Gottes, in der Zeit der Gemeinde, der Heilige Geist ist derselbe Geist, der in jedem, der sich bekehrt von Herzen, Wohnung nimmt und wirkt. Und der Geist Gottes, das sagt die Schrift, Paulus schreibt es ausdrücklich, teilt aus, wie er will. Von daher möchte ich euch ermuntern, auch in der Hinsicht hörend zu sein und bitten zu sein, Herr, ich will dir dienen. Und wenn du eine dieser Gaben mir gibst, dann möchte ich damit dienen. Es ist ja eh so, den Profit haben immer die anderen. Wenn der Markus hier in der Gemeinde was macht, wer profitiert davon? Ja, die Gemeinde. Wenn ich die Predigt gestern Vormittag vorbereite, ich profitiere auch was davon, aber wer profitiert davon? Ihr. Wenn du draußen in der Küche hilfst und arbeitest, wer profitiert davon? Die anderen Geschwister. Das ist mit den Gaben des Geistes so. Seien es mehr die natürlichen, seien es die geistlichen. Das heißt, wenn wir diese Gaben mit denen dienen wollen, dann brauchen wir die innere Einstellung, ich bin bereit, Herr, ich will dienen. Ich glaube, Geistesgaben kommen nur zum Geschenk der Herr auch nur, wenn ich bereit bin zu dienen. Wenn der Herr jemand hat, der gerne den Stuhl wärmt, wird er dir die Gabe nicht geben. Ist einfach so. Also ich würde auch als Trainer niemand aufstellen, der nicht bereit ist zu rennen am Sportplatz. Der sich abmüht. Ja? Ich habe in der untersten Klasse gespielt, ja, weil ich halt in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin, da kam nicht mehr zustande. Und da hast du manchmal in der Mannschaft immer Leute, denen sagen musst, jetzt renn mal auch hinterher. Ja? Du hast immer ein paar gute Fußballer, ja, und du hast immer ein paar Krücken. Ne? Entschuldigung, aber ist halt so, im Fußballerischen sagt man das so. Die stehen einfach dort, wenn sie den Ball nicht selber gerade haben, hinterherrennen, sich den Ball wieder erkämpfen. Ja, das ist anstrengend. Ja. Also solche Leute, die, wenn ich sie nicht unbedingt gebraucht hätte in der Mannschaft, dass man 11 Mann zusammenbringt, hätte ich sie gar nicht aufgestellt. Ja. Nun, in der Gemeinde ist es ähnlich. Der für den Herrn wirken will, arbeiten will, Mitarbeiter, das hat was mit Arbeit zu tun. Das ist anstrengend manchmal. Die anderen machen das schon. Klingt da bei dir was an? Vielleicht brauchst du da auch Umkehr. Bereitschaft zu sagen, Herr, ich will dir wirklich dienen, ich will mit anpacken. Egal, aber da, wo du mir einen Platz gibst, wo du mich befähigst, da will ich dienen. Und wenn es ist, dass ich für jemand bete. Ich bin bereit, auch für jemanden zu beten. Ich bin bereit, auf Gott zu hören. Vielleicht gibt er mir ein ermutigendes Wort für jemanden, der es braucht. Das ist Dienen. Das ist Mitarbeiten. Das kommt aus der inneren Einstellung. Wenn du Geistesgaben möchtest, dann beginne einfach zu dienen und den Herrn zu bitten, dass er dich gebraucht. Es braucht eine Vertrautheit mit Jesus, damit wir hören, wo er uns auch mit geistlichen Gaben dienen lassen will. So dieses Hören, der hat eine Not. Vielleicht kann ich dem ein gutes Wort zusprechen, was Gott mir schenkt. Vielleicht kommt der Bibelwort in Sinn. So fängt prophetisches Reden an. Das fängt nicht damit an, damit du jemand anders die Zukunft vorhersagst. Ja, das ist viel zu gefährlich. Es fängt damit an, dass Gott dir vielleicht einen Bibelvers in Sinn gibt und du bist bereit, es dem anderen weiterzugeben. Und wenn du das häufig machst, diese innere Einstellung, dann gibt Gott dir mehr. Aber das ist auch in allen anderen Gaben so. Ich bin überzeugt, wenn du bereit bist für Menschen im Hauskreis oder sonst, wenn du mit jemandem auch, der noch nicht gläubig ist, betest um Heilung. Ich kann dir das nicht versprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gott dann irgendwann auch dir mal eine Heilsgewissheit gibt für eine Heilung in der Weise, wie Petrus das hier gewirkt hat. Aber das wird nicht über dich kommen, wenn du nicht vorher auch kleine Schritte tust, da bin ich fest überzeugt, weil wir mit solchen Wundern auch charakterlich gut umgehen müssen. Ich habe, und damit möchte ich auch schließen, um eine Gabe in ganz besonderer Weise Gott gebeten, als ich junger Pastor war. Ich hatte ja Schar von Menschen, so wie hier ungefähr, aber von denen war kaum jemand älter als 18 Jahre. Ich war vielleicht gerade 22 und musste diese Herde von Menschen hier, sehr, sehr liebensvolle Menschen, aber wir hatten sehr wenig Ahnung, wir fast alle aus dem Katholizismus, sich bekehrt, ganz jung bekehrt, viele Widerstände. Wir wussten noch gar nicht, was Freikirche ist. Aber irgendwo hat Gott uns gezeigt, also wir müssen eigenständig einen Weg gehen, damit wir überleben, geistlich überleben, auch als Gemeinschaft überleben. Und ich war halt hauptverantwortlich. Ich habe innerlich gerungen und ich habe dann irgendwann gesagt, Herr, ich bitte dich, schenk mir Erkenntnis. Schenk mir durch deinen Heiligen Geist Erkenntnis. Ich brauche das unbedingt, um dieser Schar von Menschen den Weg zeigen zu können, um mich selber überhaupt zu erkennen. Schenk mir Erkenntnis von deinem Wort. Ich brauche Verständnis, ich muss Durchblick bekommen. Und ich habe auch dann andere gebeten, für mich um diese Gabe mitzubeten, weil es mir eine Not war. Versteht ihr? Vielleicht brauchen wir das auch manchmal, dass wir merken, ich brauch die Gaben, ich brauche das oder das, um wirklich gut dienen zu können. Ein ganz wichtiger Ort und wertvoller Ort sind auf jeden Fall unsere Hauskreise und Small Groups, wo ihr einander mit Gebet und Gaben dienen könnt. Da möchte ich euch ermuntern, wenn du ein Anliegen hast, sei es gesundheitlich, sei es dass Umstände in deinem Leben sind, wo du Hilfe Gottes eingreifen brauchst, was auch immer, betet füreinander in den Hauskreisen, in den Small Groups. Das ist ein optimaler Ort, wo man Zeit hat, etwas darzulegen und andere können für dich beten. Das kann so sein, dass ihr einfach so füreinander betet. Es kann sein, dass man einander die Hände auflegt. Darauf kommt es gar nicht entscheidend an. Sondern dass wir bereit sind, einander zu dienen im Heiligen Geist. Und ich möchte noch mit euch beten. Möchte einfach, dass ihr eure Herzen, wenn ihr das möchtet, dem Herrn hinhaltet. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Ich glaube, er möchte auch wachsen lassen. Er möchte dir Motivation geben, ihm zu dienen mit seinen Gaben. Und geistlich Gemeinde bauen können wir nur mit geistlichen Gaben. Auch die praktischen Gaben müssen wir in geistlicher Haltung ausführen. Ja. Und dazu brauchen wir den Herrn und seinen Geist. Vater im Himmel, du hast an Pfingsten den Heiligen Geist durch Jesus ausgegossen, damit deine Gemeinde gebaut werden kann in einer Welt, die dich ablehnt, die andere Wege geht. Und ich bitte dich für mich, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du uns innerlich diesen Hunger gibst, zu deiner Ehre auch dienen zu wollen. Auch bereit zu sein, zu arbeiten für dich. Und dass du uns mit deinem Heiligen Geist, auch mit deinen Gaben, die wir brauchen, um einander dienen zu können, um geistlich Gemeinde zu bauen, Herr, dass du uns damit ausrüstest. Da bin ich fest überzeugt, dass du das willst und dass du das tust bei jedem, der sich dir hinhält. Und ich bitte dich, dass du uns da vorwärts bringst, dass wir merken, du bist mit uns und du gebrauchst uns. Amen.